Jazz Cool Podcast. Jazz Cool.
Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zur Februar-Ausgabe. Noch immer schweigen die Bühnen und verweisen die Museen. Positiv denken fällt den Kulturschaffenden mit jedem Tag ein bisschen schwerer. Wir wollen es in diesem Podcast trotzdem versuchen. Welche Chancen eröffnen sich vielleicht aus den aktuellen Erfahrungen, die wir jetzt gerade machen in dieser Corona-Zeit? Und welche Ideen und Projekte können wir aus dieser Zeit in Zukunft mitnehmen? Über das reden wir mit der Caroline Moreau. Sie ist Geschäftsführerin vom Bündner Kunstverein im Vorstand vom Kulturkanton Graubünden und engagiert sich auch ehrenamtlich in vielen Bereichen ihrer Bündner Kultur. Der Phil Benesch führt ein eigenes Unternehmen im Bereich Veranstaltungs- und Tontechnik und engagiert sich als Veranstalter auch selber für diverse Musikfestivals. Und wir reden mit dem Nils Wogram. Er ist Posaunist, Komponist sowie Musiklehrer und Gründer von seinem eigenen Plattenlabel. Bevor wir in das Gespräch eintauchen, gibt es noch mal ein paar Takte Musik. Wir hören vom Schlagzeuger Brian Blade und seiner Formation der Fellowship Band Stück Stoner Hill. Schön, dass ihr da seid. Ich würde gerne von euch wissen, in dem ersten Teil, was vermisst ihr am meisten? Was fehlt euch jetzt, ganz persönlich als Mensch, als Kulturgenüsser. Und ich fange natürlich an mit der Caroline in der Mitte.
Das Emotionale bei Veranstaltungen, sei es ein Konzert, sei es ein Theater, also die Emotionen, die sozialen Kontakte und vor allem auch die zufälligen Begegnungen.
Phil, was fehlt dir?
Das Unterleutsein, das Reden, spannende Events zu begleiten oder auch besuchen. Das fehlt mir ziemlich extrem.
Nils, wie sieht es bei dir aus?
Mir fehlt das Gemeinschaftsgefühl mit meinen Bands. Also da entwickelt sich ja eine Dynamik. Ebenso entwickelt sich normalerweise eine Dynamik mit dem Publikum, der Austausch, so eine Community. Das fehlt mir sehr.
Was hat die Zeit, ich meine, jetzt sind wir bald ein Jahr unter dieser Situation am Leben, was hat die Zeit persönlich mit euch gemacht? Hat das etwas verändert bei euch persönlich? Oder eine Form von Leiden entwickelt? Oder auch eine Form von Freude vielleicht? Oder eine Form von neuen Erkenntnissen? Egal in welche Richtung es geht.
Für mich würde ich sagen, eine ganz klar gehobene Wertschätzung dessen, was man hatte. Wenn man es auf einmal nicht mehr hat, wenn man es hat, dann ist es halt selbstverständlich und man leidet ja auch drunter. Also, sagen wir als Musiker, wenn man viel unterwegs ist, denkt man, oh, was für ein Stress und jetzt irgendwie da und die Gage ist nicht hoch genug und irgendwie meine Familie leidet, weil ich schon wieder weg bin und so weiter. Jetzt auf einmal ist es so, wow, wenn man so zurückblickt, was man da hatte und hoffentlich auch wieder haben wird, eine Wertschätzung dessen, dass man wirklich dann merkt, in der rückblickend so, wow, im Moment merkt man manchmal nicht immer, warum das oder dass es so schön und gut ist und rückblickend eben dann schon. Und ich nehme mir vor und ich kann mir vorstellen, dass das auch einen bleibenden Effekt hat, dass man den Moment der Freude dieser Gemeinschaft mehr genießen kann, weil man das Gegenteil erlebt hat.
Phil, gibt es etwas, das dir Spuren hinterlassen hat in dieser Zeit?
Ja, ich bin ein bisschen erstaunt, wie sich mein Konsumverhalten geändert hat. Und wie man dann halt mangels Konzert sich dann auf irgendwelche YouTube-Konzertaufnahmen stürzt. Und einfach muss feststellen, es fehlt mir etwas. Es ist zwar lässig so für einmal, aber es war lässiger, als ich da mitten drin war in dem Kuchen und die Emotionen mitgekriegt habe und konnte halt mitgerissen werden. Das hat mich ein bisschen erstaunt, dass ich jetzt halt auf so Zeug gehe, was ich sonst früher nie gemacht habe. Dass ich so die ausweiche und halt überhaupt, wie man hat geruhigt. Also das ist halt schon der mit dem Stress und dauernd unterwegs war. Und jetzt ist man ruhiger und etwa die hat man dann auch Ideenlosigkeit. Was mache ich jetzt mit dieser Zeit, die ich jetzt plötzlich habe? Also dass man nicht dann einfach nur noch faul zuhause rumsitzt und in die Glotze schaut, sondern dass man sich beschäftigt mit etwas anderem. Ich habe mit Plattenspieler revidiert und höre wieder Schallplatten und muss feststellen, halt, was ich schon immer gesagt habe, es tönt viel besser. Es ist zwar mühsam, weil 15 bis 20 Minuten müssen aufstehen und die Zeit kehren, aber es ist einfach wieder ein anderes Hören.
Caroline, hast du etwas erlebt oder ist etwas passiert bei dir?
Das ist schwierig zu sagen, immer, ob es kurz- oder langfristig dann ist. Also ich bin einfach auch eine Person, die raus muss. Also einfach schon nur raus können gehen. Das andere ist, das schließe ich mich am Nils an, dass man sich auch wirklich über kleine Sachen freut, also die Wertschätzung für das, was man hat. Und ich habe das Gefühl, mir fehlt auch der Input, so der inhaltliche Input. Ich habe das Gefühl, ich sage wie weniger ideenreich, ein bisschen weniger kreativ, als wenn man jetzt etwas Lässiges müsste. Wenn ich jetzt einen Text schreiben müsste, habe ich das Gefühl, es kommt mit mir weniger Ideen und ich sage weniger kreativer als vorher. Einfach weil die Inputs fehlen, das dreht sich alles so ein bisschen um die gleichen Themen. Und ich glaube, das ist schon, da bin ich dann froh, wenn ich wieder Inputs bekomme.
Jetzt sind wir ein bisschen persönlich gestartet, jetzt auch gerne beruflich. Kommen alle aus unterschiedlichen Hauptgebieten. Doch ist es vieles natürlich auch verknüpft miteinander. Vielleicht gerade jetzt Musik und Tontechnik, Veranstaltungstechnik vor allem auch. Aber auch Caroline, die natürlich in dieser Welt daheim ist. Wie ist eure berufliche Situation? Alles vom Feinsten? Habt ihr profitiert? Sind ihr Corona-Gewinner? Oder steht man vor einem Scherbenhaufen? Ich glaube, viel, du hast ein Geschäft, du hast Angestellte. Wie sieht das bei dir aus? Einfach kurz zeigen, wo stehst du jetzt heute?
Ja, im Vermietungsbereich sind wir bei 0% Umsatz im Moment. Ich würde sagen, vielleicht 1%, wenn jemand einmal eine Medienkonferenz kommt, die man betreuen darf. Aber meine Leute sind seit dem März eigentlich zu Hause. Kurzarbeit. Zwischen ihnen tut man wieder mal die Leute aufbieten zum Abstauben, das Lager putzen. Das ist eine sehr unbefriedigende Situation für mich als Arbeitgeber, wie auch für meine Leute, die zum Nichtstun verdammt sind. Ich weiß nicht, wie lange man das noch so durchhalten kann.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Du bist noch da, du hast noch eine Halle, du hast deine Werkzeuge noch rumliegen, du hast deine Geräte noch rumliegen, aber eben nur rumliegen, wie lange kann man so etwas durchheben? Und gibt es eine Lösung für das?
Ja, eine Lösung. es würde sich nicht einmal lohnen, das Zeug zu verkaufen, weil es gerne jemand mehr kauft im Moment. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir nach so vielen Jahren Geschäften halt das Polster angelegt haben und man glücklicherweise letztes Jahr nicht weiß ich, wie viel investiert hat, oder vorletztes Jahr noch vor der Corona, sondern dass er ein bisschen noch rausgeschoben hat. Und darum ist ja noch ein bisschen das Polster rum, wo man jetzt schon noch eine Zeit überleben kann.
Das wäre nicht die Idee gewesen, schlussendlich.
Nein, es wäre gerne nicht die Idee gewesen.
Wir kommen dann noch in Zukunft schauen miteinander. Caroline, deine berufliche Situation, wie sieht dein Alltag aus?
Der Alltag sieht eigentlich nicht gross anders aus, als dass ich im Moment einfach zu Hause arbeite und nicht im Museum. Das Museum ist wahrscheinlich, oder allgemein ein Ausstellungsbetrieb, ist wahrscheinlich noch im Gegensatz zu Veranstaltern im komfortablen Bereich, dass man schon noch ein bisschen größere Planungssicherheit hat, obwohl es unsicher ist, aber doch noch anders als jetzt die Veranstaltungen. Und entsprechend laufen die Ausstellungsplanungen, die Gesuchsschreiben, das Fundraising und so weiter, das läuft alles noch wie bis anhin. Von dem her hat sich jetzt rein vom beruflichen Alltag nicht so viel verändert.
Du hast im Vorgespräch gesagt, was aber massiv anders ist, ist für eure ausstellenden Künstler.
Genau, also das ist dann natürlich für was allgemein sowieso ändert. Das ist jetzt vorher auf den Alltag bezogen gewesen. Man wird natürlich immer mehr konfrontiert mit den Existenzen, also mit den Künstlerinnen und Künstlern, die halt langsam wirklich um ihre Existenz bangen müssen. Wir haben eine wunderbare Jahresausstellung, die eingerichtet ist, die nicht hat können eröffnet werden bis jetzt. Und Künstlerinnen und Künstler, vor allem in der bildenden Kunst, sind wirklich die ein bisschen zwischen Stuhl und Bank geht bei den Unterstützungsmassnahmen. Und das tut schon einem sehr, sehr leid, dass man jetzt die Werke nicht zeigen kann und sie den Aufwand gehabt haben und die Öffentlichkeit nichts sieht und sie auch nicht profitieren können. Also das betrifft einem schon.
Kannst du das schnell erklären, für die, die hören, was für so einen Künstler, im Gegensatz jetzt vielleicht zu einem etablierten Musiker schon, wo sagt, ich habe meine sauber aufgereihte, aufgelistete Arbeit in den letzten Jahren. Ein Künstler kann nicht belegen, wie viel er geschafft hat oder was er investiert hat. Liegt es an dem?
Also einerseits liegt es an dem, dass man zum Beispiel einen Verkaufsausfall nicht kann geltend machen. Also wenn man jetzt an der Jahresausstellung ist, eigentlich häufig eine Ausstellung, wo das Publikum von den Künstlerinnen und Künstlern kann wer kaufen. Und das geht jetzt im Moment nicht. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, aber das betrifft natürlich auch die Galerien. Und der Verkaufsausfall, der potenziell ist, den kann man zum Beispiel nicht geltend machen. Man hat auch keine Arbeitsverträge, sind alle selbstständig. Es ist schon ein ganz anderes Arbeiten. Also man tut nicht auf einen Auftritt arbeiten, man macht Kunst und verkauft die Kunst. Und das fehlt jetzt, die Plattform.
Mhm. Als Musiker, Nils, gibt es die Situation jetzt eben gerade kein Konzert. Wie erlebst du das jetzt beruflich? Finanziell?
Ja, also ich muss ein bisschen mehr ausholen. Das Ganze ging ja los Mitte März. Da waren dann, also meine eine Band, die meine bekannteste Band wurde, da hatte ihr 20-jähriges Jubiläum und wir hatten zwei Tournee-Zeiträume geplant. Der eine war im März, der andere im September. Und es war buchstäblich so, dass am Tag vor Tourneebeginn die Tournee abgesagt wurde. Also die Anreise war, glaube ich, 12. März und irgendwie 13. ging es los oder irgendwie sowas. Und dann waren 2,5 Wochen Tournee futsch und dann wurden natürlich sukzessive danach alles auch noch abgesagt, also bis zum Sommer. Dann gab es, aber da war es noch in der Situation, dass man eigentlich Konzerte hatte, die dann aber abgesagt wurden. Dann gab es vom Kanton Zürich, in dem ich lebe, die Möglichkeit, sich ein Gesuch zu stellen auf Gagenausfall, Ersatz. Und das habe ich dann auch gemacht. Und zwar Anfang Mai. Ich musste es dann aber revidieren, weil am Anfang hieß es, ja, stell ein Gesuch für die ganze Band. Und ich arbeite überwiegend in meinen eigenen Gruppen. Habe ich dann gemacht und dann kam halt irgendwie im Juli, ja, sorry, wir haben dich falsch beraten, du musst nur für dich das Gesuch stellen. Habe ich das nochmal gemacht und dann kamen immer wieder E-Mails von der Stelle so, wir haben so viele Gesuche, viel mehr, als wir eigentlich damit gerechnet hatten und wir sind deswegen so langsam. Okay, da war es dann schon Mitte Juli. Zwischen Mitte März und Mitte Juli hatte ich keinerlei Konzerte, außer eins in Schaffhausen beim Jazzfestival, die sich entschlossen hatten, per Streaming dann ihr Festival und voller Gagenauszahlung das durchzuziehen. War ich natürlich froh drum und ich habe auch noch meinen Unterrichtsjob in Luzern, der lief weiter. Also da kam ein bisschen Geld rein, aber das ist nur 30%. Naja, auf jeden Fall wurde ich dann nervös, auch diese E-Mails vom Kanton, ich hatte keine Bestätigung, bekommst du dieses Geld? Ja, nein, es war geplant 80% der Gage und dann kam im Juli ein Angebot von einer Basler Stiftung für Jazzmusikerinnen und Musiker in der Schweiz lebend, sich auf ein Grundeinkommen zu bewerben für 12 Monate. Okay, dann war ich so, okay, was weiß ich, ob das Geld kommt vom Kanton, jetzt wird es langsam, das muss man sich vorstellen, das Konto geht halt immer so weiter runter, man lebt über seine Verhältnisse, geht nicht anders. Ich habe irgendwie, wir sind 5 Leute in der Familie, meine Frau ist Grafikerin, arbeitet auch hauptsächlich im Kulturbereich, was weiß ich, ist halt so. Und dann habe ich mich darauf beworben, habe das bekommen, das waren immerhin 2000 Franken pro Monat, für 6 Monate, also bis Ende des Jahres. Und dann Ende Oktober kam dann die Zusage vom Kanton, ja, okay, hier ist dein Gagenausfall für die erste Jahreshälfte. Jetzt war es aber so, dass Mitte August viele kleinere Veranstaltungen wieder aufgingen. Auf einmal war ich unheimlich gut beschäftigt, habe auch gut verdient und dachte so, ah, jetzt muss ich das Geld zurückzahlen, wie ist es? Dachte ich so, ah, was soll ich jetzt machen? Wer weiß, wo wird das hingehen? Dann kam der Herr, also erstmal auf jeden Fall Ende des Jahres, also im November, hatte ich ungefähr 10.000 Franken mehr, als ich normalerweise hätte. Absurderweise, weil ich hatte dann eben vom Kanton Geld gekriegt und von der Stiftung und hatte wieder erwarten gearbeitet. Jetzt, und ich habe dann erstmal nichts dergleichen getan, habe auch keine weiteren Gesuche, nichts gestellt und habe dann irgendwie gedacht, okay, wer weiß, wie lange es geht. Und man sieht jetzt, also ich meine, jetzt bin ich halt wieder in der Situation, wo das Konto rapide abwärts geht. Und die Schwierigkeit ist eben da, vorherzusagen, wann verdient man denn wieder Geld? Also von daher, es gibt staatliche Hilfen und ich bin sehr, sehr froh darum, aber wie geht man damit um? Wo bewirbt man sich? Und inzwischen ist es eben so, dass gar keine oder viel weniger Konzerte überhaupt gebucht werden. Das heißt, ich kann jetzt auch gar nicht nachweisen, dass ich ein Konzert gehabt hätte zu der und der Gage. Und ja, inzwischen gibt es dann neue irgendwie Betriebskostenausfall. Aber auch da, wie verhält sich das für Musikerinnen und Musiker? Ich weiß es nicht. Es ist eine sehr unsichere Zeit. Aber bisher geht es einigermaßen, sagen wir mal so. Und ich kann mich nur anschließen, ein großer Ausfall von Einkommen ist auch Tantiemen. Denn ich führe sehr viel eigene Werke auf. Da kommt übrigens Visa-Geld rein. Diese Werke werden jetzt nur noch halt im Radio aufgeführt, immerhin. Da kommt Geld rein, aber viel weniger. Und auch Tonträgerverkäufe bei Konzerten, die fallen auch komplett weg. Ich meine, wir reden hier von 10.000, 15.000 Franken, die einfach nicht reinkommen. Und dafür gibt es auch meines Wissens bisher keine Entschädigung.
Wir haben jetzt wie drei Geschichten gehört, drei Alltage. Und was mich so ein bisschen für den ersten Teil wundern nimmt, hat man auch ein Gespür füreinander. Merkt man, wie es dem anderen Kulturschaffenden geht? Nicht einmal jetzt persönlich ihr, sondern einfach, wie ihr das wahrnehmt. Gibt es eine Solidarität in der Kultur, in der Kulturszene? Oder schaut jeder für sich etwas, was ja sonst auch ganz oft stattfindet, weil man ist ein Einzelkämpfer ganz oft als Kulturschaffender letztendlich. Oder hat sich da etwas geändert? Vielleicht sogar zum Positiven hin? Hat jemand etwas dazu?
Ja, es ist am Anfang, beim ersten Lockdown, habe ich das Gefühl, ist die Solidarität grösser gewesen, als sie jetzt ist. Also wir haben dort von der Veranstaltungsbranche her die Night of Light gemacht, wo wir sind Gebäude rot beleuchten, ohne Entschädigung natürlich. Man hat dann einfach Gebäude gesucht, wo man beleuchten darf. Und da ist relativ ein grosser Zusammenhalt gewesen, aber mittlerweile habe ich schon das Gefühl, dass man wieder mehr Einzelkämpfer ist. Wir haben unseren Verband, der macht sich sehr stark. Es hat auch einen Zusammenschluss gegeben von verschiedenen Verbänden im Kultursektor, also vor allem im Veranstaltungsbereich, wo recht erfolgreich eigentlich kämpft in Bern und auch schon einiges erreicht hat. Aber sonst ist man allein. Also man tauscht sich ein bisschen aus mit den Mitbewerbern aus der Region, aber es ist nicht so, dass man jetzt da eine riesen Solidarität spielt. Wir leiden ja alle am Gleichen. Also es hat ja keiner die Möglichkeit, dir zu helfen, in dem Sinn.
Also ich erlebe es jetzt von halt noch meinen ehrenamtlichen Engagements, vor allem jetzt bei Kulturkanton Graubünden, um das Beispiel zu nennen, schon, dass man sich viel, viel mehr zusammentut. Man hat jetzt auch sich zusammengeschlossen, zum Beispiel mit anderen Lobbyorganisationen von anderen Kantonen. Man wird stetig informiert auch von der Taskforce Kultur, wo auch immer wieder informiert und sich beim Bundesrat meldet. Also ich habe das Gefühl, dass was das kulturpolitische Lobbying betrifft, sich doch schon einiges bewegt hat, wo zu begrüßen ist. Jetzt haben auch die Basler Museen sich zusammengetan, jetzt einfach nur um ein Beispiel zu nennen. Ich habe schon das Gefühl, dass sich zumindest die Organisationen, nicht unbedingt die Individuen, aber sicher die Organisationen, mehr zusammenschliessen, um etwas gemeinsam zu erkämpfen und Initiativen zu lancieren. Das ist so ein bisschen mein Gefühl.
Ich habe eine wahnsinnige Solidarität aus meinem Umfeld erlebt. Also mich haben Leute, befreundete Musiker, angerufen und haben gesagt, hey, ich weiß, du hast drei Kinder und spielst viele Konzerte, ist alles ausgefallen. Ich habe keinerlei Geldprobleme. Wenn du willst, ruf mich einfach an. Ich zahle dir Geld, muss nicht zurückzahlen. Und auch von meiner Familie. Ich war ziemlich geflasht. Allerdings ist es natürlich auch so, wie soll ich sagen, man hat ja auch irgendwie seinen, also ich bin in erster Linie selbstständiger, ausübender Musiker. Das habe ich mir irgendwie auch erkämpft. Also ich meine, wenn man jung ist, alle sagen zu dir, mach's nicht, das ist, vergiss es, du kannst keine Familie ernähren, du kannst das, vergiss es, Jazz schon mal gar nicht. Und irgendwie muss ich schon auch zugeben, da hat man auch ein, also ich habe einen gewissen Stolz entwickelt, dass man sagt, hey, doch, ich bin unabhängig, ich kann das, es geht. Deswegen, es kam auch bisher nicht dazu, dass ich jetzt die Familie oder Freunde quasi, also diese Hilfen annehmen musste. Okay, meine Mutter hat mir schon öfter mal Geld zugesteckt, ironischerweise. Ich meine, die hat selber eine kleine Rente, aber das war mehr symbolisch. Aber die Solidarität zu erleben, hat mir sehr gut getan. Das ist aber mehr eine mentale Sache. Glücklicherweise war ich dann tatsächlich von diesen Zahlungen nicht abhängig. Und was mir auch gut getan hat, wir haben dann angefangen, mit meinen Bands irgendwie so Zoom-Sessions zu machen. Also es ist oft so, dass ja auch bei diesen Bands, also bei meinen zumindest, die Leute nicht alle an einem Ort wohnen, in einer Stadt, manchmal sogar nicht in einem Land. Und irgendwie, dass man spürt, okay, wie geht's euch, wie ist eure Situation, wie und so. Und dass man so merkt, okay, im Moment ist es so, aber wir sind immer noch da, wir denken an dich, das hilft, finde ich, so, dass man sieht sich dann und irgendwie, man sieht dann auch die anderen Leute, die Mitmusikerinnen und Mitmusiker, wo man einfach sagt, okay, ja, ich habe auch Situationen gesehen, wo ich gesagt habe, uiuiui, ich bin ganz schön gut dran. Ich meine, wir leben in Männedorf, im Zürcher Oberland, wir haben einen riesigen Garten, eine Genossenschaft, die Kinder können da raus und so. Wenn man dann in einer großen Stadt ist und hat ein einzelnes Kind und Lockdown irgendwie total, irgendwie, das ist natürlich viel, viel schlimmer. Und da, also die Solidarität ist nicht nur auch jetzt so, sozusagen also zurück zu mir, sondern auch für andere. Also zum Beispiel habe ich ja immer noch diesen 30%-Job. Ich lebe in dieser Genossenschaft, die sozial ist. Und da habe ich nicht so richtig hohe, nicht so eine super hohe Miete zum Beispiel. Und ich habe aber viele Freunde, die ausschließlich selbstständig sind. Und die haben es wirklich wesentlich schwerer. Und da kommt die Solidarität auch von mir, wo ich dann sage, hey, also ein Freund von mir, der dann irgendwie, ja, dem ich gesagt habe, hey, ich habe noch einen Auftrag für dich, das kann ich dir zahlen. Im Moment läuft es ganz okay und so. Also ja, aber ich glaube, diese Solidarität ist da in der Szene. Aber ich glaube schon auch, dass am Ende des Tages guckt man, dass es den eigenen Leuten gut geht, mit denen man arbeitet, die Familie, wie nennt man das, Blut ist dicker als Wasser und ich denke, je länger das gehen wird, desto mehr wird die Solidarität auch vielleicht einfach nicht mehr möglich sein, weil alle am knappsten sind, alle, wo soll ich das Geld hernehmen, ich würde gerne jetzt ein Projekt mit dir machen, dich bezahlen und so, also viele Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, ja, ich zahle denen jetzt nicht. Ich kann denen jetzt nicht, eine Tourneefirma, ich kann denen nicht sagen, hey, ich weiß, ihr habt irgendwie kein Einkommen, hier sind 1000 Franken oder so, das kann ich nicht machen, das kann ich mir nicht leisten.
Aber doch ein paar Lichtblick, schöne, positive Zeichen und das ist gerade auch Kurve im zweiten Teil, wo wir noch dem Lied weiterfahren, wo der Phil mitgebracht hat. Phil, was hast du uns mitgebracht?
Ich habe Didi Bridgewater mitgebracht, und zwar ein französisches Album. Und ich bin per Zufall mal auf das gestoßen und finde es sehr spannend. Die hat zum Teil sehr spartanische Instrumentierung, alles akustisch und wie gut ihre Stimme zur Geltung kommt.
La Danser le long des golfes clairs, un des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer, au ciel d'été, comme font ces blancs moutons, avec les anges si purs, la mer. Bergère d'azur infinie, voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés, voyez ces oiseaux blancs et ces maisons mouillées, la mer les a bercés. Le nom des golfes clairs et d'une chanson d'amour, la mer a percé mon cœur pour la vie.
beyond a star. It's near beyond the moon. I know beyond a doubt, my heart will lead me there soon. We meet beyond the shore. We'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea. And never again I'll go sailing. Now me go on dancing along the golf clay. Avec les flics d'argent la mer.
Wir wollen positiv den Faden aufnehmen, den wir jetzt gerade vorher hatten, mit der Solidarität und schauen, mit all diesen Hüten, die ihr anhabt, als Kulturschaffende, als Veranstalter, Techniker, in den Museen, in den Ehrenämtern oder in den Vereinen, wohin könnte es gehen? Neben dem, was alles schwierig ist, was gewinnen wir an Erkenntnis, was gewinnen wir an neuen Ideen aus dieser, sag jetzt mal, Krisen raus. Was könnte entwickelt werden? Was ist schon entwickelt worden? Das würde ich gerne mit euch anschauen. Ich habe ein Beispiel rausgepickt. Das Ghost Festival in Bern, wo eine grössere Initiative ist jetzt in dieser Zeit, wo 300 Bands, Musiker einen Auftritt haben. An einem Wochenende im Februar, wo nie stattfinden wird. Aber es werden Billets verkauft und das Geld geht dann denen beteiligt, ich glaube, es sind etwa 1300 Leute zu gut. Und zwar nicht nur Musiker, sondern auch der Techniker, die gemischt hätten oder Licht gemacht hätten. Einfach so als Beispiel, was möglich ist, unter vielen Beispielen. Und auf diese Beispiele will ich jetzt gerade kommen. So mit der Dachfrage, was für Weg gibt es für Kultur, wie kann sie sichtbar bleiben? Ich glaube, das ist so die grosse Thematik. Sie verschwindet im Moment so ein bisschen im Netflix-, YouTube-, Spotify-Sumpf. Und je länger das geht, das behaupte ich jetzt einfach, desto schwieriger ist es auch, die Leute vielleicht wieder zurückzuholen. Und um das herum wollen wir jetzt schauen, mit welchen positiven Initiativen das könnte umgekehrt werden für die Zukunft, auch nach Corona, mit Corona oder während Corona. Wir wissen ja nicht, wie sich das entwickelt. Gibt es da eine Initiative, die euch auch beeindruckt hat oder aufgefallen ist und sagt, wow, das hat mir gefallen, etwas, das ihr kennt, erwähnen könntet? Nils?
Ich würde als allererstes nennen ein Projekt aus meiner Nachbarschaft und Freundeskreis. Ich habe das ja vorhin schon erwähnt, dass ich glaube, dass also das Gemeinschaftsgefühl und irgendwie Leute, die einem nah sind und so, dass das extrem wichtig ist und dass man das auch insbesondere jetzt merkt, wie viel Wert das ist. Und eben also Freunde von mir haben eine Fabrikhalle in Uetikon, das ist zwischen Zürich und Rapperswil, gemietet, und sie ist Bühnenbildnerin, er ist Tonmeister. Und ja, und dann kam der Lockdown. Sie haben viele Aufträge dann nicht bekommen, oder konnten nicht weiter an ihren Projekten arbeiten und haben dann gesagt, okay, wir machen hier was Cooles. Wir haben einen sehr schönen Raum, der klingt gut. Wir haben Aufnahmeequipment. Jetzt brauchen wir noch eine Kamera oder mehrere Kameras, um dann irgendwie auf eigene Faust hier einen Livestream herzustellen. Das haben die gemacht und ich muss ehrlich sagen, ich war ziemlich skeptisch, weil ich bin grundsätzlich so ein bisschen skeptisch, wenn Leute sagen, ja, das machen wir, das wird toll und jetzt wird das irgendwie, also so diese Euphorie, man hat, also ich werde auch bald mal in 2 Jahren 50, da hat man schon so viele Sachen erlebt, wo Leute euphorisch in die Zukunft blicken und so, ja, es wird fett, und wo ich dann oft häufiger reagiere so, ja, weiß nicht, ja, meinst du, es funktioniert, ich glaube nicht, bin erst da auch ein bisschen skeptisch. Aber ich muss zugeben, ich wurde hier wirklich auch ein bisschen eines Besseren belehrt. Erstens, die Optik ist toll, der Klang ist toll, es ist auch speziell. Also es ist, sieht anders aus als viele Livestreams, die ich gesehen habe. Und insbesondere am Anfang gab es diese Solidarität. Viele Leute haben gespendet für diese, also da kam einiges an Geld zusammen. Leider hat das dann eben abgenommen. Trotzdem, diese Videos haben Bestand, die sind geblieben, ist eine tolle Sache. Auch andere Veranstalter, wie zum Beispiel das Moods, haben dann gesagt, hey, wir sind für euch da, ihr könnt hier entweder, wenn ihr was produzieren wollt, für relativ wenig Geld könnt ihr es hier produzieren, wir machen weiter Konzerte. Also eigentlich, oder auch das Jazzfestival Schaffhausen, wir ziehen es durch, also ihr macht jetzt diesen Podcast. Also alle Leute, die irgendwie versuchen, weiter gute Inhalte zu vermitteln über die Formen, wie das möglich ist, auch dann im, sagen wir mal, Mini-Lockdown, wo einfach dann Veranstaltungen bis 50 Personen noch erlaubt waren, hey, dann machen wir einfach die Veranstaltung bis 50 Personen, das kriegen wir schon irgendwie hin und so. Also ich bin sehr, sehr dankbar für all diese Initiativen, weil ich nämlich auch die Befürchtung teile, dass je länger dieser Lockdown und die Abstinenz von dem Live-Event dauert, desto schwieriger wird es sein, diese Kultur wiederherzustellen. Und also das ist wie ein Saatgut, wenn du Sämereien hast und das Ding fällt einmal trocken, dann musst du von vorne anfangen. Ist es nicht so, dass du auf den gleichen Samen wieder Wasser kippst und dann kommt die Pflanze wieder? Es ist nicht so, es müssen sich neue Samen entwickeln. Und genauso kann es sein, dass es bei der Kultur auch ist. Also ich hatte im Mai eine Gesprächsrunde, wo es dann auch hieß, so ja, wenn es da wieder aufgeht, dann schreien alle Hurra und alle rennen in die Konzerte und so. Also ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, es gibt natürlich ein Bedürfnis danach, aber ich glaube auch, es ist kein Selbstläufer. Ich glaube, man muss ganz schön was dafür tun, weil nämlich auch die Gewöhnung eine große Rolle spielt. Also ich meine, wenn man sich dran gewöhnt, ach man, so gemütlich, heute gehe ich mal nicht raus, ich kann ja auch das Konzert irgendwie auf YouTube gucken und so. Also das hat auch alles irgendwie seine dunkleren Seiten und deswegen bin ich sehr, sehr froh und dankbar dafür, für alle Leute, die irgendwie was auf die Beine stellen.
Ich will, obwohl wir eigentlich positiv sind, doch noch den Satz zitieren, wo jetzt zu dem passt, wo du sagst, wo ich in der Zeitung drüber gestolpert bin. Ich habe mich noch nie irrelevanter gefühlt als jetzt und habe Angst, ohne Gigs vergessen zu gehen. Und das ist eine heftige Aussage. Einfach noch zum jetzt das Abschluss, was du gesagt hast. Genau, irgendwann muss der Samen gewässert sein oder sonst musst du von vorne anfangen. Wir schauen jetzt aber wieder vorher positiv. Caroline, welche Initiativen haben dich beeindruckt? Welche hast du wahrgenommen und sagst, wow, das ist vielleicht auch neu oder etwas, was entstanden ist dank Corona, wo wir jetzt profitieren können davon, zukünftig?
Ich tue jetzt mal kurz Perspektiven wechseln. Also es gibt natürlich unendlich viele spannende Initiativen. Ich tue jetzt immer mal Perspektiven insofern wechseln, dass ich das Gefühl habe, dass ganz viele Institutionen, Vereine, Kulturorganisationen so ein bisschen aus der Reserve gelockt haben werden müssen. Also ich meine jetzt die Individuen, die haben müssen aus der Reserve gelockt werden, das müssen etwas machen, fast experimentieren müssen, hat doch wahrscheinlich bei vielen so ein bisschen noch ein bisschen Hemmungen am Anfang gegeben. Man muss plötzlich vor der Kamera stehen und vielleicht jemanden mit dem Handy durchs Museum führen und irgendeine Führung machen und das noch gefilmt. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Oder ich glaube, so das Experimentieren müssen hat vielleicht auch ein bisschen eine Lockerheit gebracht im Umgang auch mit sich selber, also dass man sich vielleicht ein bisschen anders auch muss wieder mal präsentieren. Und auch technisch, also ich habe irgendwie letztens müssen einen Kurzfilm schneiden, also Film, einfach das Film schneiden, dass man es auf den sozialen Medien kann präsentieren. Und das habe ich mir müssen aneignen, das hätte ich wahrscheinlich sonst nicht müssen machen. ich sehe es so ein bisschen in diesen kleinen Sachen, nicht jetzt die grossen Projekte, aber was ich spannend finde, es ist so das eigene Erleben mit der Herausforderung, sich jetzt ein bisschen anders zu präsentieren. Amigs klappt es, vielleicht amigs nicht. So ein bisschen Selbstvertrauen zu gewinnen, also Sachen auszuprobieren. Und so gewisse Lockerheit auch an den Tag zu legen, ob es jetzt funktioniert oder nicht. Das nehme ich mit. Dann ein anderes, vielleicht ein bisschen rein, ist kulturelle Teilhabe. Ich finde, das ist ein wahnsinnig grosses Wort jetzt und je nachdem für die Zukunft. Ich habe die Hoffnung, dass die Institutionen gemerkt haben, dass es ganz viele Leute gibt, die auch einfach physisch nicht teilnehmen können an einer Veranstaltung. Das hat man vielleicht bis anhin ein bisschen außer Acht gelassen. Man hat das Gefühl gehabt, entweder kommen die Leute und wenn sie nicht wollen, dann sollen sie bleiben. Jetzt merkt man, hey, es gibt Leute, die wollen kommen, aber sie können nicht. Das hat es schon vorher gegeben. Thema Inklusion auch zum Beispiel mit Menschen mit Beeinträchtigungen. Und die Hoffnung besteht schon ein bisschen, dass man, und das, was jetzt ja passiert, man will allen den Zugang ermöglichen. Ob es dann auch alle nutzen, ist nochmal etwas anderes. Aber man will zumindest die technischen Barrieren oder so der, man will wirklich den Zugang allen ermöglichen, dass alle nutzen können, sei es jetzt von zu Hause. Es gibt die hybriden Formate, wo man sagt, okay, wir wissen, das können nicht alle dabei sein. Hey, die da sind, können da sein, wunderschön. Wir wollen es aber auch denen zeigen, wo das nicht können. Und ich habe schon ein bisschen die Hoffnung, dass das Wort Inklusion ein bisschen stärkere Bedeutung hat und dass die Institutionen oder auch Veranstalter allgemein merken, hey, es gibt ganz viele Leute, die das nicht können besuchen und dass man ein bisschen mehr Acht gibt. Und ich glaube, da hat man jetzt ganz viel Format können lernen und ausprobieren. Und es wäre schön, wenn man das dann auch in Zukunft mitnehmen kann. Und das Letzte noch, ist ein ganz anderes Thema, ist die soziale Sicherheit. Ich glaube, ganz vielen Leuten ist aufgegangen, dass es ein wahnsinnig wichtiges Thema ist bei den Kulturschaffenden. Und ich hoffe, dass dort ein Schritt vorwärts gemacht wird. Von der Politik, von den Behörden, aber auch von den Kulturschaffenden selber, sich da abzusichern und die Rahmenbedingungen und die beruflichen Bedingungen ein bisschen zu verbessern. Das sind so ein bisschen die Punkte, die ich mitnehme, wo man wahrscheinlich, wenn man es geschickt macht, ein bisschen profitieren kann in Zukunft.
Sehr schön. Mir gefällt der erste Punkt vor allem, Kreativität, die zurückkommt ins kreative Geschäft. Wir sind alle auch in einem Trott inne gsi, wenn ich jetzt einfach mal frech behaupte. Jeder auf seiner Welle, an seinen Orten, aber es ist eine Maschine, die gelaufen ist. Sie war saisonal organisiert gewesen und ich sage es, als Techniker hangelt man sich von Festival zu Indoor zu Festival. Als Musiker weiß man genau, wann wo welches Festival stattfindet, wann muss ich einreichen für das Budget, wann muss ich dem. Also es ist wie, und jetzt ist alles ein schöner Gedanke. Gefällt mir. Ich würde gerne der Phil auch noch fragen, was er für Leuchttürme schon getroffen hat, erlebt hat in dieser Zeit. Oder gibt es die nicht?
Die sind bei uns vielleicht ein bisschen weniger. Also was mir einfach sehr gefallen hat, ist, dass man plötzlich wieder halt aus der Not zu den kleinen Veranstaltungen zurückgegangen ist, wo viel intimer sind, wo man dann auch viel aufmerksamer konsumiert, als wenn ich da in einem Hallenstadion mit 10'000 drin hocken und halt mitgumpen, wie der vor mir gumpt. Oder halt im anderen Takt, damit ich dann wenigstens im Moment etwas von der Bühne sehe. Das hat mir sehr imponiert und ich hoffe auch, und ich habe auch das Gefühl, dass das in der näheren Zukunft der Weg ist, wo wir gehen werden müssen. Es wird noch ziemlich lang gehen, bis man wieder die grossen Festivals mit deren Ansammlung von Leuten wird können durchführen, wenn überhaupt noch.
Was kannst denn du jetzt als Veranstaltungstechniker für die Zukunft machen? Wo kannst du sagen, da habe ich etwas gewonnen, da habe ich eine neue Idee entwickelt? Gibt es etwas, was du in deinen Alltag, in deinen Betrieb kannst einfliessen lassen, aus diesen Erkenntnissen oder Erlebnissen oder Gedanken, die jetzt gelaufen sind? Ganz konkret, betriebswirtschaftlich.
Ja, betriebswirtschaftlich
organisatorisch.
Ist halt kleineres Equipment muss man haben. Also wir haben Gott sei Dank auch schon relativ viel kleineres, weil auch wir nie auf die ganz grossen Events gebucht worden sind. Das ist jetzt ein Vorteil. Wir können mit kleinem Zeug aushelfen. Die grossen Sachen, ja, die stehen jetzt halt rum. Und man muss halt flexibler sein und halt auch zum Teil kreativ, was die Umsetzung von so Events anbelangt. Man kann auch dort halt mit Deko oder mit irgendwelchen Goodies schauen, dass eine Veranstaltung dann auch nicht immer gleich aussieht. Eben der von, ja, jetzt ist das Festival, Schubladen auf, Dossier führen, machen wir wieder gleich. Man hat jetzt halt auch angefangen, selber sich überlegen, wie setze ich jetzt so etwas um. Man muss auch damit rechnen, wenn eine Veranstaltung wiederkommt, dass die halt auch nicht mehr das gleiche Budget haben. Also muss ich die gleiche Qualität können bieten mit weniger Aufwand oder mit günstigerem Dekomaterial oder so. Also da sind wir dran, das ein bisschen zu entwickeln.
Nils, für dich konkret als Musiker und auch als Label-Chef, hast du Erkenntnisse gewonnen, wo du sagst, mal, das übernehme ich, inspiriert durch so Projekt oder auch eigene Ideen entwickeln, wo du sagst, das mache ich ganz konkret, das wird Einzug halten in meinen Berufsalltag?
Meine Erkenntnis ist die, dass die Solidarität der Leute, die eigene Arbeit und die Arbeit der Musikerinnen und Musiker, die also auf meinem Label veröffentlichen, sehr groß ist, und die ist tatsächlich gewachsen in dieser Zeit. Also die Leute sind nicht dumm. Die sehen schon so, die machen sich Gedanken, wie ist denn das wohl mit einer Musikerin, die jetzt irgendwie einfach als selbstständige erwerbende Musikerin auf der Szene ist. Und deswegen ist es auch tatsächlich so, dass zum Beispiel Albumverkäufe über die Community gewachsen sind. Und deswegen würde ich sagen, meine Erkenntnis daraus ist, wir haben durchaus einen Freundeskreis, nenne ich es mal, oder eine Fan-Community, vielleicht neudeutsch genannt, aber ich würde es fast Freundeskreis nennen, Leute, die mit den Künstlerinnen und Künstlern mitgehen und die unterstützen möchten und auch irgendwie erkennen, in welcher Situation die sind und das nicht nur als Almosen sehen, sondern irgendwie die wirklich eine Wertschätzung dieser Qualität, die da geliefert wird und der Musik wirklich gegenüber haben. Und das ist das, was ich jetzt sozusagen daraus mitnehmen würde, nochmal verstärkt, das war vorher auch schon so, aber jetzt nochmal verstärkt so, hey, es gibt Leute, also unsere Musik was wert ist, die haben auch Geld, das zu unterstützen, und sie sind auch bereit, dieses Geld auszugeben. Man muss so gesehen irgendwie ein Gefäß schaffen oder irgendwie sie mit ins Boot holen und sie also freundschaftlich einladen, das auch zu tun. Also ich sage das deswegen so ein bisschen vorsichtig, weil also sozusagen der Sprachgebrauch in unserer Szene ist immer so, ja, Community Building und du musst deine Fanbase aufbauen und so. Irgendwie, mir ist das irgendwie ein bisschen zu neoliberal. Also ich will nicht nur diese Leute melken, damit sie möglichst viel Geld ausgeben, sondern ich möchte, also ich sehe, dass sie irgendwie die Musik gerne hören, und ich freue mich darüber, wenn sie auch bereit sind, irgendwie dafür Geld auszugeben, und ich möchte ihnen was mitgeben, und ich glaube, das wäre meine Antwort auf die Frage, ich möchte mehr dafür tun, auch die Wertschätzung dieser Leute gegenüber immer wieder in den Vordergrund zu stellen und mir auch zu überlegen, was möchten die denn und wie kann ich denen etwas bieten, was für sie toll ist, was für sie ein Genussmittel ist. Musik ist immer ein Genussmittel, oder was ihren Alltag verschönert, also durch Informationen, Hintergrundinformationen, Interviews und so weiter. Das wäre eine Sache, die ich ganz klar mitnehme. Und dann kann ich mir vorstellen, wobei ich bin ein bisschen skeptisch, die Frage ist jetzt inzwischen, wenn dann wieder normale Konzerte stattfinden, wird man die Chance haben, über dieses Streaming international zusätzlich Geld zu generieren zu können. Also das, was ich an Einnahmen über Streaming bekommen habe, ist wirklich sehr wenig. Aber wenn man sich vorstellt, das wäre zusätzlich, Ja. Mhm. Mit solchen Gedanken bin ich allerdings eher skeptisch, weil ich stehe dieser Optimierung insgesamt gegenüber sehr skeptisch da. Man kann nicht immer, also meiner Ansicht nach ist es immer so, wenn man versucht, Dinge zu optimieren, also irgendwo mehr abschöpft, dann wird es irgendwo anders weniger. In anderen Worten, wenn man jetzt versucht, über Streaming mehr Geld abzuschöpfen, kann es auch sein, dass letztendlich über den Live-Betrieb weniger Geld reinkommt. Also am Ende muss man irgendwie sein Auskommen haben, das ist das Wichtigste.
Aber ein schöner Gedanke mit der Beziehung zum Publikum, sage ich jetzt einmal, wo eine neue Qualität bekommen hat und vielleicht auch eine Aussicht, um dort, wie du sagst, auch mehr, anders zu investieren. Statt einfach nur zu sagen, schön bist du ans Konzert gekommen, danke, dass ihr geklatscht habt und eine CD kauft, sondern eine neue Ebene von Publikumsbeziehung, die man noch entwickeln kann.
Ja, genau. Also, dass man merkt irgendwie, man ist ja irgendwie freundschaftlich verbunden über die Kunst, über die Musik.
Schön. Und bevor wir in die Zukunft schauen, visionär und mutig, hören wir ein weiteres Stück an. Nils hat uns etwas mitgebracht aus seinem Plattenregal. Was ist es? Was hören wir an?
Das ist If I Were a Bell von einem Album, das heißt Relaxing with the Miles Davis Quintet. Das ist eine Trilogie, also die haben an einem Nachmittag drei Alben aufgenommen. Dieses Album, Relaxing with the Miles Davis Quintet, habe ich mit Freunden zusammen sehr, sehr oft gehört. Also wir haben einfach abgehangen, diese Musik gehört und hatten irgendwie eine schöne Zeit. Und deswegen ist mir das hängen geblieben und ist für mich musikalisch auch sehr wichtig. Es hat einen wunderschönen Klang. Ich glaube, jeder, der Jazz liebt, versteht, was ich meine, wenn man diese Musik hört. Thank you.
nach dem Stück von Miles Davis schauen wir in die Zukunft und machen eine kurze Schlussrunde. Bevor wir aber mit den Visionen von euch starten, hat ich eine Frage an eine Gruppe, wo wir jetzt auch immer wieder darüber geredet haben. Aber wir sind immer aus der Sicht der Kultur drauf los. Das ist das Publikum. Was kann das Publikum machen? Was könnte das Publikum ändern in euren Augen? Wo kann sich das Publikum verändern, wenn jetzt jemand zulässt und sagt, was kann ich denn machen?
Ich würde antworten, eine eigene Meinung entwickeln gegenüber der Masse, gegenüber dem Mainstream, also quasi sich selber überlegen, und ich finde, das ist ja eine Kultur, die ja hier in der Schweiz sehr ausgeprägt ist, sich selber überlegen, kann das überhaupt funktionieren? Wie soll denn das gehen? Wenn man mal 1 und 1 zusammenzählt, dann muss man sich überlegen, das kann ja gar nicht gehen. Und damit meine ich, vieles, was in unserer Gesellschaft normal geworden ist, wenn ich Kultur und gute Inhalte gratis konsumiere, dann kann das nicht funktionieren. Irgendwo muss der Haken sein, ist ja logisch. Und ich glaube, da ist vielleicht ein bisschen eine Chance, eine Erkenntnis zu gewinnen aus dieser Sache. Natürlich, ich meine, insbesondere die Giganten der digitalen Revolution boomen. Aber wenn man sich auf sein Umfeld konzentriert und sich diese Fragen stellt, dann muss man eben erkennen, okay, das ist zwar die Realität, aber wo ist die Zukunft? Wo sind noch Chancen außerhalb dessen? Kann das jetzt immer so weitergehen? Wenn es immer so weitergeht, was bedeutet das eigentlich für uns? Und ich glaube, wenn man daraus auch nur 10-20% Konsequenz zieht, ich nenne da ein paar Beispiele gleich, dann kann es zu einer ganz tollen Gemeinschaft des Kulturlebens oder im Aufblühen des Kulturlebens verhelfen. Also zum Beispiel, klar kann man alles gratis konsumieren über zum Beispiel einen Gratis-Account bei Spotify und bei YouTube und so weiter, aber ja, man weiß ja irgendwie inzwischen auch relativ gut, was das bedeutet. Dann könnte man zum Beispiel sagen, okay, ich bin Fan, das bedeutet irgendwie, ich habe die Möglichkeit, das gratis zu konsumieren, aber ich tue es trotzdem nicht, oder ich tue es, aber irgendwie, ich versuche eine andere Qualität noch mit reinzubringen, zum Beispiel jetzt in meinem Fall, indem ich irgendwie mir ein Album tatsächlich für Geld kaufe und nicht nur mein 12 Franken Apple Music Abo oder wie auch immer habe, sondern irgendwie dann, weil man weiß, dieses Geld kommt bei denen, die quasi das Produkt, die Kunst herstellen, wirklich an. Und das ist etwas wie, wenn man jetzt direkt vom Erzeuger irgendwie den Käse kauft oder die Milch oder irgendwie oder das Gemüse und so. Also da ist so ein bisschen eine Hoffnung von mir, dass das noch mehr Fahrt aufnimmt. Das ist ja auch ein bisschen Zeitgeist, muss man sagen. Also diese Hofläden, man setzt auf Vertrauen, die Leute werfen da ihr Geld rein, holen sich das Gemüse ab und so weiter. Und wenn das auch in der Kultur einsetzt, nicht so, was, ah, so cool, ich kann das alles auch gratis haben oder irgendwie quasi gratis. Ich meine, was sind schon diese kleinen Beträge bei einem normalen Einkommen, wenn man so ein Abo hat von einem Streamingdienst? Und ich glaube, da ein Bewusstsein, wenn das sich entwickelt, das fände ich total toll und das ist absolut zukunftsfähig. Das andere Ding ist, was ich für die Zukunft sehe, dass man jetzt in der Situation, wenn man das jetzt erlebt hat, du hast vorhin quasi das erwähnt, dass man wie im Hamsterrad in seiner Szene drin ist und dass es geht immer weiter und man stellt auch keine Fragen, dass man dann vielleicht sagt, warte mal, ist es wirklich nötig, dass ich jetzt alles genau immer so abspule oder sowas? Geht es nicht auch anders oder geht es nicht vielleicht auch mit 20-30% weniger? Was bedeutet das? Vielleicht gibt es eine gewisse Qualität, die ich da für mein Leben gewinnen kann? Und diese Fragestellung, wenn sich die alle stellen, dann kann ich mir vorstellen, dass es ein Gewinn für die Szene ist.
Ich wollte mir jetzt eigentlich gar nicht das Publikum zusammenschustern, das perfekte Publikum zusammenschustern. Ich tue es jetzt ein bisschen auf eine andere Ebene nehmen, und sage mal Feedback. Gerade im Moment macht man so viele Sachen, auf sozialen Medien, sechs Newsletter, sechs auf der Webseite vielleicht mal etwas, und man wünscht sich ein Feedback. Ich sage jetzt das wirklich einfach sehr auf dieser Ebene und jetzt auch einfach im Moment jetzt als kurzfristiger Wunsch vom Publikum. Man weiß nämlich gar nicht, ob es überhaupt ankommt. Weil wenn eine Ausstellung offen hat, man trifft Menschen an, man redet mit ihnen, sie sagen ein, zwei, drei Worte über das, was sie erleben, man hat das Feedback und das ist wahnsinnig schwierig einzuholen im Moment und darum wünsche ich mir Feedback vom Publikum, positiv, negativ. Es geht nicht darum, zu sagen, irgendwie ein Programm zu bestimmen, sondern es geht einfach einmal darum zu sagen, oh, das ist jetzt gut gewesen oder oh, das hat mich jetzt weniger interessiert. Einfach so den Kontakt inhaltlich zu behalten.
Phil, was wünschst du vom Publikum? Was ist ein Input ans Publikum?
Also ich wünsche mir, dass das Publikum wieder und ich nehme auch an, dass es aufmerksamer an die Veranstaltungen geht, wieder zum Aufnehmen. Es ist also ein bisschen in den letzten paar Jahren halt so ein bisschen eingeflossen, dass es mehr ein Treffen war und man hat miteinander geschnurrt, als zu schauen, was auf der Bühne läuft. Und das ist einem Musiker gegenüber nicht fair für seine Kultur, die er bringt. Das Geld hat er ja gleich, das ist schon so, aber ist natürlich sehr unbefriedigend für Musiker aufzutreten, wenn die Leute nur am Schnurren sind. Das hoffe ich. Und ich habe auch die Hoffnung, dass das leidige Streaming dann wieder fertig ist. Ich bin kein Fan davon, dass man dann das jetzt kombiniert, weil es soll live sein und nicht digital. Also dass es wieder analoger wird, das Kulturleben, das wünsche ich mir sehr.
Wir sind jetzt voll auf der Zielgeraden. In ein, zwei, drei Sätzen eine Vision für mit, während, nach Corona, egal wo ihr die jetzt rausholt, egal welches Thema das aufgreift für euch, was wünscht ihr euch für die mittel-, kurz-, mittel- oder auch langfristige Zukunft? Ich fange gerade mit dem Phil an.
Ich hoffe, dass nicht das grosse Sterben bei den Künstlern oder bei den Formationen stattfindet, dass die alle durchhalten wollen haben und auch wieder da sind, wenn es losgeht und sich dann auch in den kleineren Räumen zurechtfinden mit weniger Publikum. Und langfristig hoffen wir natürlich alle, dass es mehr oder weniger so wird, wie es mal war.
Nils, deine Vision?
Vision finde ich ein bisschen groß für das, was ich sagen möchte, aber ich möchte eher sagen, worauf ich mich sehr freue und wo ich irgendwie auch Chancen sehe, dass es relativ bald wieder passieren wird, spätestens vielleicht im Hochsommer diesen Jahres, nämlich wenn auch im kleinen Kreis ein unheimlich herzliches Zusammentreffen von Kulturschaffenden und Publikum und dass man den Moment feiern kann und richtig, richtig genießen kann.
Caroline.
Mit Kulturkanton haben wir eine kleine Sensibilisierungskampagne gemacht. Kultur ist mehr als Unterhaltung und Freizeit. Und das ist ein bisschen darauf angespielt gewesen, dass viele Bereiche ihre eigenen Titel hatten und Kultur ist ein riesiges Gebiet und ist unter Unterhaltung und Freizeit gelaufen bei diesen Verordnungen. Und das habe ich persönlich sehr ärgerlich gefunden. auch das Wort Kultur-Lockdown ist ja eigentlich ein bisschen ein Unwort, weil das heisst ja eigentlich, dass nur Kultur einen Lockdown gehabt hat und dann fragt man sich, warum. Es geht mir jetzt nicht irgendwie um Massnahmen zu hinterfragen, sondern es geht wirklich darum, dass man auf der gleichen Wertschätzung ist, wie das andere Bereiche haben, dass Kultur angeschaut wird, weder als Unterhaltung noch als Freizeit, sondern als eigenständige Zweig, wo funktioniert und wo auch nur funktionieren kann, wenn man eben auch die Wertschätzung dann bekommt, politisch von der Bevölkerung, von allen. Es ist, das wünsche ich mir, dass man das als dass es mehr wahrgenommen wird als Unterhaltung und Freizeit.
Bevor du deinen Song uns kurz präsentierst, fasse ich das jetzt einfach mal so zusammen für die Zukunft. Es gibt wieder etwas Gemeinschaftlicheres als nur einfach das Geschäftige, Umtreibige, Auftreten, Spielen, Essen, Heimfahren oder umgekehrt, je nach Reihenfolge. Es gibt wieder ein Gemeinschaftserlebnis. Es findet wieder im kleineren statt, im bewussteren Rahmen statt. Einfach die Erkenntnis darüber, dass wir das wertschätzen, wie du jetzt gerade gesagt hast, und zwar nicht monodirektional, sondern in beide Richtungen irgendwie. Und dass das nicht alles im Internet hängen bleibt, sondern wieder live passiert. Caroline, was hören wir an?
Von wem? Ich habe noch eine Carte Blanche gegeben und hauptsächlich die in Schweizer spielt. Starke Frau, starke Musikerin. Wir haben Jubiläum vom Frauenstimmrecht. Vielleicht bin ich da irgendwie ganz unbewusst auf Irene Schweizer gekommen.
Das machen wir. Und wir hören sie an mit der Co-Streif und mit einem super schönen Schlusswort. So oder so.
Mm-hmm.